Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, guten Morgen, lieber Robert. Jetzt habe ich leider das Ritual durchbrochen. Ich würde sagen, hallo Robert, schön, dass wir wieder eine Podcast-Aufnahme machen können.
Ja, guten Morgen, KD, schön, ja, dich heute hier wieder zu sehen.
Ja, heute Morgen, Sonntag, 10 Uhr Start. Dann lass uns doch mal schauen, wie wir heute in einen unterstützenden, assoziativen, inhaltlichen Austausch hineinkommen. Was hast du denn mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Eine Zugfahrgeschichte, die mich so ein bisschen erinnert hat an die Geschichte, die du kürzlich erzählt hattest. Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Folge es war, aber inhaltlich war es so, du bist Zug gefahren, hast gearbeitet, wurdest quasi von einer älteren Dame angesprochen und hast dann alle paar Minuten nickend zugestimmt oder nochmal die letzten Worte wiederholt und dann war sie ganz glücklich und beseelt ausgestiegen. Und ich hatte kürzlich eine Zugerfahrung, die mich daran erinnert hat und die tatsächlich für mich auch sehr, also in einer gewissen Art und Weise Horizont erweitern war. Und deswegen würde ich mit der jetzt einfach kurz beginnen.
Das ist sehr schön. Dann beginn mal bitte.
Genau. Also ich war auf dem Weg zu einem Abstimmungstermin. Es war an einem Wochenendtag und ich hatte dann über eine kürzliche Erfahrung nachgedacht, wollte da so eine Kurzgeschichte zu schreiben, war also auf dem Weg zum Bahnhof und bin in den Zug eingestiegen, habe gesagt, okay, ich guck mal, wo ich mich jetzt hinsetze, habe mich auf den Platz gesetzt, der Zug war relativ voll und war dann quasi gewillt, meinen Laptop auszupacken, um eben dort die Sache niederzuschreiben. Und kaum hatte ich mich gesetzt, sprach mich eben die Dame von links an, ob der Zug denn immer so voll sei. So, und da dachte ich mir schon, okay, Robert, da möchte dir jetzt jemand ein Gespräch ans Bein binden, weil ne, es war ein Regionalzug. Der Regionalzug, ich sag mal, im Rhein-Main-Gebiet ist immer sehr, sehr gut gefüllt und ich habe dann aber erstmal sehr kooperativ darauf entgegnet, naja, unter der Woche ist der ja meistens noch voller, am Wochenende, jetzt für einen Wochenendtag geht's so, weil ja jeder seinen Sitzplatz irgendwie finden kann. Hab meinen Rucksack aufgemacht, den Laptop rausgeholt, um deutlich zu machen, so, ich bin jetzt mit mir selbst beschäftigt. Kam die zweite Äußerung. Ja, sie mache ja gerade ein Experiment, weil sie zwei Brillen hat mit unterschiedlichen Stärken und dann, dass sie dort so einen, ich sage jetzt mal salopp, Gehänge sich baut, dass sie beide Brillen irgendwie tragen kann. Und ja, dann habe ich das eben auch kurz wertschätzend, wohlwollend kommentiert. Blick wieder zurück an den Laptop.
Okay.
So, du ahnst, ja. Was kommt?
Es kommt. Ich ahne, was kommt.
Es kommt der dritte Satz, da weiß ich gar nicht mehr, was der genaue Aufhänger war, ob es darum ging, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass Menschen ja zum Beispiel sich dorthin setzen, wo sie jetzt sitzen, also im Sinne von, was dazu auch geführt hat, dass ich mich neben sie gesetzt habe, wo ich dann meinte, das könnte ich ihr schon erklären. Sie fing da schon irgendwie mit Gott an und ich habe mir gedacht, so, gerade nachdem ich mich ja ein bisschen mit Bewusstseinsforschung, mit dem Universum, universellen Regeln und dergleichen beschäftige, habe ich mir gedacht, okay, Robert, wenn dich jetzt eine Person dreimal anspricht, obwohl eigentlich sehr deutlich wird, dass du jetzt nicht so in Gesprächsunterhaltungslaune bist, dann interpretiere das doch mal als Zeichen des Universums. Das, was du aufschreiben wolltest, kannst du später noch aufschreiben. Also habe ich meinen Laptop zugeklappt, weggepackt und habe gedacht, okay, ich lasse mich jetzt mal auf diese halbe Stunde Zugfahrt und Unterhaltung ein und guck mal, was es mir tatsächlich bringt. Und es war dann tatsächlich eine sehr anregende Unterhaltung oder zumindest gab es ein paar Impulse, die ich sehr wertvoll fand. Und ich gucke jetzt mal, ob du jetzt da schon was drauf entgegnen möchtest oder ob du sagst, nee, Robert, erzähl einfach gleich mal weiter.
Ja, ich kann dir ja vielleicht mal sagen, was die Geschichte bei mir im Verlauf für Hypothesen ins Hirn gepumpt hat. Die erste Frage war, habe ich gedacht, als sie dich angesprochen hat, ob der Zug immer so voll sei, habe ich gedacht, ob sie dich als Angehöriger der Deutschen Bundesbahn identifiziert hat, dass du über die Zugbelegung zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten Auskunft geben kannst. Habe ich gedacht, okay, vermutlich nicht, war meine Antwort natürlich, aber das fand ich witzig eher. Und das andere war, dass ich mich gefragt habe, das musst du jetzt nicht sagen, aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, unter einem Abstimmungstermin, das ist ein Ausdruck, der ganz viel Suchprozesse auslösen könnte, was sich dahinter verbirgt, hinter einem Abstimmungstermin.
Ja, ich lass den als Suchprozess offenen Begriff stehen.
Gut, okay. Ja, und das andere war, dass ich gedacht habe, ja, hartnäckig, da gibt jemand nicht so schnell auf und reagiert scheinbar nicht auf diese eindeutigen nonverbalen Signale. Laptop auf, davor, wann fängt an, guckt nicht nach links und nach rechts und trotzdem kommt die nächste Frage. So nach dem Motto, ist mir völlig egal, was du da machst.
Ja, genau. Und das habe ich einfach dann an der Stelle mal nicht als, ne, wie du sagst, so hartnäckig, aufdringlich irgendwas interpretiert, sondern ich habe das mal als Einladung des Universums verstanden, habe gedacht, okay, ich schaue das einfach mal aus einer anderen Perspektive an und guck mal, was da jetzt, was es für mich zu hören gibt. Und es war tatsächlich insofern spannend, weil die Dame eben, ich sag mal, Anhängerin des christlichen Glaubens war und anscheinend auch in so einem Ausmaß, dass es für sie eben hochgradig bedeutend oder identitätsstiftend ist. Und da habe ich gedacht, gut, lerne ich mal ein bisschen was über den christlichen Glauben und gehe mal ein bisschen in die Diskussion. Nicht im Sinne von, dass ich ihr den jetzt kaputt machen müsste. Das fand ich auch spannend bei mir selber zu beobachten. Im Sinne von, dass ich die Spur wahre zwischen, ich frage Sachen nach und ich betrachte Sachen auch kritisch, aber ohne sie da quasi persönlich anzugehen. Das war für mich nochmal ein spannender Selbstbeobachtungsaspekt. Aber ich habe mich mit ihr ein bisschen drüber unterhalten, habe mir auch ein paar Sachen erklären lassen, zum Beispiel so das Verhältnis von, wenn ich jetzt beim christlichen Glauben bleibe, Kirche und Religion, wo sie eine sehr interessante Differenzierung aufgemacht hat, weil sie neben Kirche und Religion noch Glaube dazugestellt hat und gesagt hat, dass Religion toter Glaube sei und Glaube eben ja die lebendige Auseinandersetzung mit, in dem Fall Gott oder was auch immer entsprechend ist. Und die Institution, also das jetzt ja organisationale Konstrukt, nochmal ein ganz anderes Thema. Und gerade diese Differenzierung Glaube und Religion als toter Glaube, die fand ich sehr, sehr spannend. Das habe ich einfach mal mitgenommen als Differenzierung.
Mir geht es so, dass ich da gar nicht im Moment inhaltlich drauf eingehen möchte, was du sagst. Ich habe eben was unterschlagen, das fiel mir eben gerade noch ein, als ich dir zugehört habe. Ich habe mich dann, was heißt gefragt, also meine Aufmerksamkeit wurde darauf gelenkt, okay, was könnte diese Frau für Gründe haben, so mit dir gerade in Kommunikation und in Austausch zu gehen. Und dann fiel mir erst ein, okay, die möchte einfach Austausch und Unterhaltung haben in der Bahn. Das nächste war, das ist jemand, die sich vielleicht nicht ganz so sicher fühlt, ich sage mal in einem vollen Zug oder überhaupt in einer Ansammlung von vielen Menschen. Und sie hat die Erfahrung gemacht, es könnte ihr helfen, sich mit jemandem zu unterhalten, in Kommunikation zu sein oder zu gehen. Das andere habe ich mich gefragt, hat sie dich mehr oder weniger bewusst ausgewählt, weil sie gemerkt hat, mit dir könnte so ein Gespräch fruchtbar sein, für sie selbst vielleicht und für dich aber auch? Oder bist du jemand, der vielleicht nochmal Unterstützung braucht im Hinblick auf Glauben, Nicht-Glauben, lebendiger Glaube, toter Glaube, also es fehlt mir gerade das Wort, also ein Austausch über Glaubenssysteme, dass du da ein guter, geeigneter Kommunikationspartner bist. Oh.
Also alles berechtigt. Ich glaube, bei der Auswahl des Gesprächspartners war sie beschränkt, weil ich mich ja neben sie gesetzt hatte. Also da wäre es, glaube ich, merkwürdig, wenn sie sich dann auf dem Stuhl umgedreht hätte und mit der Person hinter sich gesprochen hätte. Also ich glaube, da war sie in der Auswahl sehr, sehr eingegrenzt, zumindest wenn sie jetzt nicht dann aufsteht und sich woanders hinsetzt.
Das heißt, wir müssten das eigentlich die Frage jetzt umdrehen. Hast du bei der Auswahl des Sitzplatzes schon sowas antizipiert?
So, und das war ja auch die Frage, die sie ja, glaube ich, als dritten Punkt, als dritte Ansprache geäußert hatte, ne, wieso es eigentlich dazu kommt, dass wir uns ja für die Sachen entscheiden, für die wir uns entscheiden, also was eigentlich dazu geführt hat, dass ich mich neben sie setze, wo ich das dann ja ihr, ich sag mal, halb rational, halb vom Gefühl her erläutern konnte, weil ich ja, also in den meisten Fällen über meine Entscheidungsprinzipien ganz gut Bescheid weiß, aber sie wollte natürlich vermutlich auf sowas hinaus wie Fügung. Es war göttliche Fügung. Ich meine, ich hätte natürlich auch den Spielball zurückwerfen können, habe ich an der Stelle nicht gemacht. Was eigentlich sie dazu veranlasst, mich jetzt anzusprechen. Ja, weil das ist das eine, dass ich mich hinsetze, aber das ist ja das andere, dass sie mich anspricht, ob sie jetzt jede Person angesprochen hätte oder nicht. Also deine Überlegungen sind da ja ganz berechtigt. Aber ich habe einfach das Spiel mal mitgespielt. Und habe mich einfach mal darauf eingelassen, habe mal, wie gesagt, unter der Prämisse, dass das Universum mir möglicherweise was beibringen will, habe ich das einfach mal angenommen und war einfach mal neugierig auf das, was das Universum mir quasi durch diese Dame zu erzählen hat, jetzt so als Konstrukt. Und diese Differenzierung, Glaube, Religion und eben die Institution fand ich spannend. Und dann habe ich natürlich die Chance genutzt. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich ja in der Bewusstseinserforschungsgruppe, die ich ja habe, dass wir da verschiedene auch Bewusstseinsexperimente machen, gucken auch, wie verhält sich das mit dem Universum, Kontakt zum Universum, höherem Selbst und dergleichen. Ne, auch der Frage in dem Zusammenhang, ne, was ist eigentlich Gott in einer gewissen Art und Weise, weil es gibt dann ja Menschen, die Gott personifizieren, also die sagen, Gott sieht so aus wie du oder ich, also mehr wie du, weil wir wissen ja, dass du ja Tischler bist und ja, demzufolge Sohn von Gott, also können wir ja eigentlich. Kann ich ja hier quasi nochmal die zweite Runde gleich führen, was das Thema angeht, aber wo ich ja mittlerweile ein sehr, also wenn ich ein Gottesverständnis habe, ein sehr naturalistisches Gottesverständnis habe oder sehr ein sehr universales Gottesverständnis, wo ich halt sage, am Ende des Tages ist die Göttlichkeit in allem. Jedenfalls waren wir aber ja mehr so bei dem christlichen Glauben, wo sie dann ja auch noch Exkurse zu verschiedenen Themen gemacht hat und was ich dann halt spannend fand, war dann dieser ganze Bereich Vergebung, Schuld und Sühne, Gehorsam, wo ich mir dachte, bei vielen Punkten vorher konnte ich mitgehen, aber wenn es dann darum geht, ne, gehorsam gegenüber dem Gott zu sein oder im Sinne von, wie zeigt man Liebe gegenüber den Eltern, indem man auch tut, was die einem sagen, da dachte ich mir so, ah, da habe ich eine andere Sichtweise drauf, wie Menschen ihr Leben gestalten oder gestalten sollten. Also Gehorsam finde ich ein Konstrukt, das ich sehr sehr kritisch
Das heißt, du
betrachte.
wolltest deine Autonomie auch der Frau gegenüber weiter aufrechterhalten und nicht aus purem Gehorsam nachher noch mit ihr mitgehen.
Absolut. Weder wollte ich mitfahren, noch entsprechend mich ihrem Glauben unterwerfen, oder ihrer Sichtweise auf die Welt. Wobei ich schon gemerkt habe, das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Menschen so eine Überzeugung haben, egal ob das jetzt in Bezug auf eine Religion ist oder auf andere Dinge. Das hat manchmal schon eine Sogwirkung, wo ich mir denke, okay, Robert, siehst du die Welt vielleicht falsch, was ja sein könnte, aber wo ich tatsächlich eine Weltsicht habe, die weitaus hinterfragbarer ist. Also weil es gibt ja wirklich, also ich war da wirklich ja sehr fokussiert. Ich habe dann ja auch ein paar kritische Nachfragen gestellt in Bezug auf die Allmächtigkeit oder wo das ganze Gehorsamsthema herkommt oder die auch Bestrafungsthematik, weil je nachdem, ob du gottgefällig lebst oder nicht, wirst du im Rahmen der Wiedergeburt entweder verflucht oder gesegnet, wo ich mir denke, ist ja jetzt schon ein sehr duales Konzept und hat für mich wenig mit Allmächtigkeit zu tun, wenn quasi der Gott dann quasi wie ein Mensch nach gut und schlecht beurteilt und die einen verflucht und die anderen segnet. Also da ist es, erscheint es mir eher, dass der Gott menschlicher ist, als dass wir irgendwie
Ja,
göttlicher
okay.
sind.
Ah, bei mir ist so viel aufgegangen eben im Kopf durch deine Schilderung. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles jetzt so schon gar nicht chronologisch noch abrufen kann aus meinem Kopf. Also das Erste war, dass ich dir sagen wollte, als du da von dieser Fügung gesprochen hast, was euch beide zusammengeführt hat und dass sie dich dann einfach angesprochen hat, obwohl du ja nur einen Platz gesucht hast. Also ich mache das häufig so. Ich bin jetzt die letzte Zeit auch öfters wieder mehr Zug gefahren. Und ich suche mir immer einen nach Möglichkeit freien Platz, weil ich bin dann manchmal der Erste, der dann einsteigt, wenn der Zug losfährt, wie in München beispielsweise oder in Hamburg. Und dann gehe ich davon aus, dass die Person, die sich dann mir gegenüber sitzt, dass die aktiv möchte, dass ich das Gespräch mit ihr führe zu verschiedenen Themen. Das ist die übergeordnete Fügung. Und habe dann, fühle es geradezu als Aufforderung, sie mit unterschiedlichen Fragen anzusprechen zu ihrem Leben und wie das im Moment gerade so läuft vielleicht überhaupt, und biete ihr dann vertrauensvoll auch ein entsprechendes, unterstützendes Gespräch an.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das ernst meinst.
Das meine ich
oder
natürlich
nicht
ernst, aber so viel zur Verfügung.
ich traue dir das durchaus zu. Also.
So viel zur Verfügung. Also ich bin froh, wenn ich nach Möglichkeit nicht mit anderen Leuten sprechen muss im Zug. Gerade wenn ich irgendwelche Arbeitseinsätze hinter mir hatte. Aber manchmal ergibt sich das ja dann einfach, wie ja bei mir auch. Das finde ich interessant und spannend. Das andere habe ich gedacht, ja, ich kenne das auch, dass so eine tiefe Überzeugung im Sinne einer klaren Sicht auf die Welt und auf die Phänomene und jegliche Mehrdeutigkeit, Zerrissenheit, Ambivalenzen scheinbar nicht da sind in dieser Konstruktion. Das habe ich natürlich auch schon erlebt und das kann einen unheimlichen Reiz machen. Und das ist ja gerade auch der Eintritt in, sagen wir mal, in andere Phänomene. Also beispielsweise ist das ja auch häufig so ein Sog, den nicht alle Menschen widerstehen können, wenn ihnen so eine Klarheit und Eindeutigkeit so, ich sag mal in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt gar nicht so negativ wertend, wie es sich anhört, aber von einer Sekte angeboten werden. Dass man da endlich scheinbar das gefunden hat, dass irgendwas innerlich sich beruhigt und nicht angesprochen wird, dass man so und so sehen kann und auch von der Frage frei ist, bin ich falsch und muss ich was ändern und verändern. So. Wobei wir ja wissen, Robert, glaube ich, du ja auch, dass die Frage, wenn sie uns hin und wieder doch nochmal heimsucht, ja auch durchaus vorteilhaft sein kann für Ausbildung von neuen Perspektiven, die man einnehmen kann. Aber es hat einen unheimlichen halt Reiz und ich merke auch bei Demagogen, bei aller Form von Menschen, die irgendwie so ein ganz geschlossenes, sicheres, eindeutiges, klares Weltbild haben, an dem man sich orientieren kann und dass das auf gewisse Menschen auch einen unheimlichen Reiz hat, sich diesen Dingen dann unterzuordnen, weil sie das auch haben wollen. Und das ist ja gerade, worüber ich mich ja viel auseinandersetze, welchen Weg finden Menschen, um mit Mehrdeutigkeiten in sich, also weil ich glaube, wir sind eben bipolar zumindest ambivalent gebaut, halt widersprüchlich, daraus ziehen wir unsere Lebensenergie, damit wir überhaupt noch sozusagen hochkommen morgens und den Dingen, die wir da angehen, überhaupt irgendeinen Wert beimessen. Dass das ein unheimlich faszinieren kann und ich habe auch in meiner Arbeit immer wieder Leute kennengelernt, die darunter ja leiden und dann mit unterschiedlichen Substanzen oder mit Unterstützungsmitteln versucht haben, endlich mal eine Eindeutigkeit und eine Klarheit und eine Ruhe in ihr Hirn oder in sich zu bekommen. Und ja, also von daher kann ich das absolut nachempfinden. Kennst du noch, sagt dir noch der Name Hellinger was? Bert Hellinger? Ja, ne? Das sagt ihr noch was.
Ja, ja.
Als ich da unterwegs war und mich noch halt kundig gemacht habe auf dem Psychomarkt, was es da alles für unterschiedliche Menschen mit ihren Angeboten gibt, da war der Hellinger jemand, der damals unheimlich viel Aufmerksamkeit erregte bei den Menschen, die da in dieser psychosozialen Szene unterwegs waren. Und du hättest das wahrscheinlich manche Sachen nicht gut ertragen und ich auch nicht, weil der so ganz klare Wahrheiten hatte. Also unter anderem, die Frau folgt dem Mann, also der kannte also die Ordnung der Liebe, die Ordnung in Beziehungen, der wusste einfach Bescheid. Und er hatte einen Teil seiner Vergangenheit, da war er Missionar in Afrika irgendwo und auf jeden Fall hat er da sein Aufstellungskonzept entwickelt. Und wie gesagt, ich kam damals auch mit dem in Berührung und in Kontakt und fand den einerseits, fand ich das faszinierend, weil der so klare Lösungssätze hatte. Ja, du musst deine Mutter mehr ehren, Robert, und irgendwie sowas. dann haut das schon hin. Da ist die Ordnung durcheinander, weil du gegen sie agierst möglicherweise oder sie abwertest, obwohl sie so viel für dich getan hat. Und war dann überrascht, was der für eine Fangemeinde nach sich zog. Der trat dann in allen möglichen Städten auf und hielt Kurse, nannte er das. Und in den Kursen, obwohl der da ein Frauenbild vermittelt hat, das hätten wir damals uns nicht so öffentlich in solchen Kreisen unbedingt getraut zu äußern, wenn wir das überhaupt hätten. Aber und wie gerade damals jetzt, in meiner Wahrnehmung zumindest überwiegend, Frauen, die eben da gehuldigt sind, und Männer gab es natürlich auch. Und ich habe das damals damit erklärt, dass gerade so Menschen, die in der psychosozialen Szene unterwegs sind, wo ja, ich sag mal, alles im Prinzip möglich ist. Halt, jeder findet ja irgendein Modell und kreiert eine Methode und weiß, halt so geht's. Und dass da jemand aufgetreten ist und hat diese sogenannte weiche Wirklichkeit irgendwie so hart und so eindeutig gemacht. Und das hatte einen unheimlichen Reiz, dass man endlich mal weiß, wie ist es richtig.
Ja. Ist eine schöne Einladung zu einem Exkurs, weil ich ja kürzlich auch nochmal mit Aufstellungen in Berührung gekommen bin, die so aussehen wie das, was ich von Hellinger gehört habe, aber doch nochmal ganz anders sind. Ich folge dieser Einladung aber nicht, sondern gehe nochmal zurück zum Zug, weil ich einerseits noch von einer recht, also aus meiner Sicht, amüsanten Dekonstruktion berichten will, und dann habe ich nochmal eine sehr interessante Sichtweise, die ich spannend fand.
Wäre das möglich, dass ich noch ganz kurz was sagen kann und du deine Sachen nicht verlierst im Kopf? Okay. Die andere Sache, die ich noch gern sagen wollte, ist, da war mir aufgefallen, dass du gesagt hast, dass du häufig bewusst entscheidest. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ein Phänomen, was Robert auszeichnet, dass der sehr bewusst unterwegs ist und auch bei Alltagsdingen, wo viele Leute gar nicht merken, dass sie eine bewusste Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeit haben, das entscheidet Robert eher bewusst. Ich hätte mich beispielsweise irgendwo hingesetzt und hätte das gar nicht bewusst entschieden, sondern es wäre mir irgendwie passiert. Und das wollte ich nochmal als Unterschied rausarbeiten. Nicht, weil ich dir da jetzt einen unterjubeln will, sondern weil ich das wirklich eine ganz spannende Frage finde und ich immer wieder die Erfahrung mache, dass viele Menschen erstaunt sind, wenn ich mit ihnen mal im Detail so einen Ablauf aus ihrem Alltag durchgucke, wo sie Entscheidungen vornehmen, ohne dass sie merken, dass sie sich bewusst entschieden haben. Dass das viel stärker verbreitet ist, als immer wieder genau zu überlegen, setze ich mich zu der Dame oder irgendwo anders hin, gehe ich ans Fenster oder gehe ich was weiß ich was. Ja, also das ist uns manchmal einfach passiert. Und das wollte ich nur noch mal erwähnen. Da freue ich mich, dass du da scheinbar ein sehr hohes Maß an gestalterischen Einflussmöglichkeiten bei dir selbst immer wieder siehst und ganz bewusst auch Entscheidung triffst.
Da höre ich zwei Einladungen raus. Also eine ist die Einladung, ne, den freien Willen zu diskutieren, inwieweit ja auch meine jetzt bewusst wahrgenommenen Entscheidungen tatsächlich bewusst sind oder nicht einfach dann nur Erklärungsmodelle, die ich drüberlege oder die wir Menschen drüberlegen. Der andere Aspekt, das vielleicht zumindest als kurze Erwähnung ist, dass natürlich so eine bewusste Auseinandersetzung auch Ressourcen kostet. Also auch da finde ich es durchaus anerkennenswert, wenn Menschen einfach, ich sag mal salopp, so sind, wie sie sind und einfach handeln und sich keine großen Gedanken drüber machen und auch nicht, ich sag mal, für sich reflektieren oder nachvollziehen können, ja, wieso habe ich mich denn jetzt verhalten, wie ich mich verhalten habe, weil es ist mitunter schon anstrengend, sich zu entscheiden. Also mich bewusst zu entscheiden ist anstrengend. Ich meine, deswegen habe ich zum Beispiel auch nur eine Sockenfarbe und einen Typus von Unterhosen. Und ich habe quasi jetzt, glaube ich, mittlerweile 8 Farben von T-Shirts. Aber halt auch nur dieselbe Art von T-Shirt, keinen Druck oder irgendwas, um dort letztendlich die Entscheidungsherausforderung zu minimieren. Also sich bewusst zu entscheiden, erlebe ich zumindest als anstrengend. Und dieses, ich sag mal, laufen lassen, und dann vielleicht das bewusste Beobachten der Entscheidungen, die passieren, das ist, glaube ich, ein erstrebenswerter Zustand. Ich meine, manche agieren halt einfach so, ohne mitzubekommen, was passiert. Aber das nur als kurzer Exkurs, bevor ich jetzt zur Zuggeschichte zurückkehre, außer du hast da eine spontane Reaktion drauf. Okay, du schüttelst den Kopf, dann erzähle ich jetzt weiter zu dem Gesprächspart, der meinen kritischen Anteil hochgradig amüsiert hat, weil ich dann halt dieses ganze, ich sag mal, alttestamentarische Gottesbild, wo Gott halt straft und über gut und schlecht und also gut und böse, richtig und schlecht und dergleichen urteilt, ich das hinterfragt habe. Und sie dann halt mich eingeladen hat, auch auf ein Gedankenexperiment, und dem bin ich dann einfach mal gefolgt, weil sie meinte, ich solle mir doch vorstellen, ich hätte ein tolles Haus, wo ne, viel Platz ist und alles gut und schön ist, und dann steht jemand quasi vor den Toren meines Anwesens und beschimpft mich und sagt, ich würde ja gar nicht existieren und so weiter und so fort, ob ich die Person denn reinlassen würde. Und ich habe wirklich innerlich mir gedacht, okay, du machst es mir gerade echt zu einfach. Weil, hast du eine Idee, was ich entgegnet habe, oder soll ich es einfach erzählen?
Sag's einfach.
Also, ich habe dann gesagt, naja, unter der Annahme, dass ich ein allmächtiges Wesen bin, habe ich natürlich Verständnis für die Begrenztheit der Person, die vor meinem Anwesen steht und sagt, dass ich gar nicht existiere oder dies oder jenes bin und so weiter und so fort. Und da ich ja als allmächtiges Wesen über den Dingen stehe, nehme ich die Person natürlich trotzdem bei mir auf, um sie ja letztendlich liebevoll in ihrer Werdung oder in ihrem Dasein einfach anzuerkennen und zu unterstützen. Wenn ich natürlich ein göttliches Wesen bin, das ziemlich menschlich ist und das ich vielleicht sowas wie Eifersucht, Neid, irgendeine Ego-Thematik und ich weiß nicht was kenne, dann ist es natürlich so, dass ich die Person entsprechend vor der Tür stehen lasse und sage, ja, solange du dich nicht so verhältst, wie ich das gerne hätte, kommst du hier auch nicht rein. Aber damit habe ich natürlich ne, diese Gottessichtweise hinterfragt, weil wenn Gott ja wirklich allmächtig und liebevoll ist, egal ob es jetzt personifiziert ist oder nicht, dann sollte die Entität das abkönnen. Wenn Gott am Ende des Tages natürlich sehr menschlich ist und letztendlich genauso von Neid zerfressen ist oder von irgendwelchen anderen Sachen, wie wir Menschen das zum Teil sind, dann würde ich natürlich hinterfragen, ist es ein allmächtiges Wesen? Weil ein allmächtiges Wesen ist zumindest nach meinem Verständnis diesen Dingen erhaben. Und das hat mich amüsiert, da zumindest mal ihr Versuch, mich mit dem Gedankenexperiment in die Zustimmung zu bekommen, gefühlt zumindest sie zum Gegenteil einzuladen und dann vielleicht ihre eigene Sichtweise nochmal zu hinterfragen.
Ja, und ist da was passiert? Hast du da was feststellen können, dass das eine Wirkung hatte?
Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, es war mir auch nicht wichtig, sondern ich habe gedacht, wenn, dann wird das entsprechend nachwirken auf ihrer weiteren Zugfahrt, weil ich dann vorher ausgestiegen bin. Aber ich habe mich da erstmal so für mich in meinem Dasein amüsiert, weil ich mir dachte, jopp, netter Versuch, mich auf dieses Experiment einzuladen oder mich damit irgendwie ne, zu überzeugen oder mir den Raum zu gestalten, dass ich dann merke, ach ja. Natürlich, wenn dann jemand vor meiner Haustür steht und sagt, Robert, du bist voll der Arsch, dann lasse ich den natürlich nicht rein. Klar, als Mensch tue ich das vielleicht nicht, aber wenn ja quasi wir davon ausgehen, dass Gott mehr ist als wir Menschen, was auch immer Gott dann entsprechend sei, dann würde ich ihm, ihr oder es unterstellen, dass da einfach diese Dualität der Konzepte nicht gegeben ist. Also das ist ja auch so, dass es dann ja Modelle der Non-Dualität gibt, wo eben ja alles nur noch eins ist, und dann ja solche Unterscheidungen in eben Innen und Außen und dergleichen dann nicht mehr existieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Im Zweifel hatte ich einfach nur meinen Spaß daran, ihr Modell, oder ihr Gedankenexperiment zu dekonstruieren. Im zweitbesten Fall hat es vielleicht ihr nochmal eine Anregung gegeben, weil, ist vielleicht auch noch spannend, sie auch meinte, dass die ganzen Begrifflichkeiten, die ich verwende, dass sie die gar nicht kennt, ne? Also sowas wie Kausalität oder so, wo ich auch gesagt habe, ja, sie kann ja im Zweifel fragen. Und wo ich es auch spannend fand, ja, diese Einsichtigkeit zu sehen im Sinne von, ne, Glaube auf der einen Seite, aber Wissenschaft ist gar nicht interessant. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die sagen, Wissenschaft ist alles und Glaube ist nicht interessant, wo ich ja sage, ich will jetzt nicht sagen, alles ist interessant, aber dass ich es wichtig finde, die unterschiedlichen Aspekte halt zu würdigen oder in Betracht zu ziehen. Und vielleicht beschäftigt sie sich ja jetzt ein bisschen mehr mit wissenschaftlichen Betrachtungen und dergleichen, anstatt eben nur, ich sag mal, dem Glauben und das, was irgendwer erzählt, zu folgen.
Okay, ja, spannend. Ich habe gerade gedacht, dass für mich Wissenschaft in den letzten Jahren immer mehr zu einer Glaubenssache geworden ist.
Gut, also, und auch da ist ja wieder die Frage, ist es dann quasi Glaube, Religion oder die Institution, weil wissenschaftliche Prinzipien ja sehr, sage ich mal, klar definiert sind und ich glaube dann ja eher der Wissenschaftsbetrieb, das ist, was du ja gerade ja bezeichnest, weil Wissenschaft an sich ja eine sehr klare Struktur auch hat und ein sehr klares Prinzip mit Falsifikation und empirischer Überprüfbarkeit. Aber ja, gerade
Betrieb.
Betriebe haben natürlich so diese gefühlte auch oder von mir wahrgenommene Tendenz zu sagen, alles, was nicht Wissenschaft ist, ist quasi nicht bewiesen, wo ich schon sage, in dem Moment, wo jemand von Beweis spricht, hat er Wissenschaft nicht verstanden. Aber das ist dann ja nochmal ein anderes Thema.
Ja. Ich habe gerade noch mal so überlegt, ich würde dir gerne noch mal die paar Perspektiven der Frau anbieten. Wir haben ja vorhin aus deiner Ich-Perspektive viel gesprochen, warum du da hingesetzt bist oder hast und so weiter und so weiter. Du bist auf dem Weg zu einem Abstimmungstermin gewesen. Die Frau kam von einem Coaching-Gespräch und da hat ihr Coach hat ihr gesagt, dass sie Alltagssituation nutzen soll und sollte sich mal Menschen für eine inhaltliche Auseinandersetzung suchen, die ihr eine kontroverse Sichtweise anbieten können zu ihrem Modell. Und ich glaube, deswegen hat sie es irgendwie geschafft, dass du dich dahingesetzt hast und sie hat sofort erkannt, dieser junge, sympathisch aussehende Mann könnte mir diese Möglichkeit eröffnen, mich kritisch doch auch noch mal, auch im Nachhinein nach dem Gespräch zu hinterfragen, ob mein Weltbild und meine Haltung wirklich so sicher sind, wie ich sie für mich vielleicht fühle und erlebe. Und von daher ist das vielleicht, hat das halt ganz gut funktioniert. Das heißt, sie braucht ja jemanden dafür, der ihr vielleicht intellektuell sogar ein bisschen überlegen ist, der zumindest die Fähigkeit hat, aufgrund ihrer sprachlichen Beschreibungen, wie ich das ja gern nenne, so gewisse Orientierungsmuster rauszuhören, wie sie manchen Phänomenen des Lebens gegenübersteht. Wo ist sie klar, wo ist sie unklar, wo ist sie mehrdeutig, wo ist sie eindeutig, wo hält sie an einem geschlossenen Weltbild fest, wo halt öffnet sie es, wo lässt sie vielleicht auch Irritation zu, wo wehrt sie sich in jedem Fall dagegen, und da glaube ich, da hat sie erkannt, das Schicksal, der Gott hat es gut mit mir gemeint, mir diesen Mann zu schicken, mit dem ich da wirklich sehr kontrovers und kritisch sprechen kann, auf eine angenehme Art und Weise. Ja, also von daher, sehr schöne Geschichte, Robert.
Ja, finde ich insofern ja spannend, weil ich tatsächlich auch dann in meinem Umfeld gesagt habe, na, ich habe gerade mit Gott gesprochen. Und du jetzt ja sagst, ne, so gesehen war ich ja auch in Gottes Auftrag unterwegs und so gesehen wir beide. Und wenn ich das jetzt mit meiner Bewusstseinserforschung verbinde, ist ja so, dass wir alle nur Teil des Universums sind, die sich ja gegenseitig begegnen, damit das Universum sich besser erkennt. Zum Thema Erkennen. Ich hatte ja vorher gesagt, ich erzähle eine Geschichte und es wird dann eine Überleitung anbieten, zu Sachen, die du ja vielleicht noch erzählen magst. Deswegen komme ich jetzt zum letzten Bestandteil meiner Geschichte, weil ich mit ihr dann auch über das Thema Wiedergeburt gesprochen habe. Weil es gibt ja verschiedene Religionen, die haben ja eine Reinkarnation. Es gibt ja mittlerweile sogar Personen, die dir hier auf Erden sagen können, in der wievielten Reinkarnation du bist. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, finde ich aber spannend, wo ich dann auch frage, na, woher wissen die, dass es jetzt quasi die 230. und nicht die 231. Reinkarnation ist? Das wären dann so die pragmatischen Fragen, die mir da schon wieder im Kopf rumspinnen. Aber ich habe sie gefragt, na, wie denn quasi der christliche Glaube oder ihr Verständnis davon zu Wiedergeburt steht. Und was ich da sehr spannend fand, war, dass sie gesagt hat, na, Wiedergeburt wird vor allem in Bezug auf das diesjährige Leben verstanden, also dass wir letztendlich hier immer wieder die Möglichkeit haben, ein neues Leben innerhalb eines Lebens zu beginnen. Und das fand ich eine sehr schöne Perspektive, da das Verständnis oder das Wort Wiedergeburt zu verwenden, dass wir einfach hier immer die Möglichkeit haben, was zu verändern, unser bisheriges Leben in Anführungszeichen hinter uns zu lassen oder Teile davon und nochmal auch neue Sachen dazuzulernen und quasi in einer gewissen Art und Weise vielleicht in einer reiferen Version zu reinkarnieren, also auf der einen Seite wir selbst zu sein, aber auf der anderen Seite eben mit vielleicht mal neuen Perspektiven und Sichtweisen wieder aufzutauchen. Und ich meine, es gibt ja die eine berühmte Geschichte, also berühmt in Anführungszeichen, wie ich ja bei dir den systemischen Ansatz kennengelernt habe und dann dachte, ich hätte schon immer systemisch gedacht und dann Aufzeichnungen von mir fand, wo mein Professor gesagt hat, ja, jeder Mensch weiß, was das Beste für ihn ist, und ich drunter geschrieben habe, ja, das wage ich zu bezweifeln. Also wo ich ja auch eher dieses, ne, allwissende, allmächtige Selbstverständnis hatte, also sowohl, dass ich das hatte, als auch, dass das überhaupt möglich sei. Und wo ich dann festgestellt habe, Robert, du hast die Welt ganz anders gesehen, und jetzt durch den systemischen Ansatz, den ich ja bei dir kennengelernt habe, siehst du die Welt wieder ganz anders. Und das war ja quasi dort auch eine gewisse Wiedergeburt im Hinblick, wie ich die Welt sehe. Und das fand ich einfach eine schöne, ich nenne es jetzt mal Metapher oder Bezugnahme, dass einfach wir Menschen die Möglichkeit haben, eben verschiedenste Leben in einem Leben zu leben.
Okay. Ja, auch das löst jetzt mehrere Assoziationen bei mir aus. Es mischt sich gerade in mir so eine sehr starke Ernsthaftigkeit, die ich spüre zu etwas, was du sagst. Und gleichzeitig würde ich auch gern mit Humor reagieren, merke ich. Fange ich mal mit dem Humor vielleicht an. Da habe ich eben so gedacht, ja, das ist, wir beide gehen den umgekehrten Weg. Oder ich musste ihn umgekehrt gehen. Ich bin wirklich als ganz simpler, einfacher, widersprüchlicher Mensch mit allen Schwächen geboren und versuche meine Lebenszeit zu nutzen, um dann zum Ende hin eher in Richtung Gott mich zu entwickeln. Du bist als ein Gott geboren, hast das Gottähnliche schon gehabt, standst über allen Dingen und musst deine Lebenszeit nutzen, um zum Menschen zu werden. So wird.
Du hast gesagt mit Humor, ich sehe da tatsächlich eine gewisse Tragik darin in dieser Aussage. Beziehungsweise würde fast ja wieder sagen, dass wir alle, glaube ich, mit Allwissen geboren sind. Jetzt muss ich tatsächlich doch noch eine Geschichte erzählen, bevor du vielleicht noch den anderen Aspekt erzählst, wenn das für dich passt, dass ich deine ernsthafte Seite noch kurz
Ja, ich
aufschiebe.
muss nur mal kurz sehen, dass ich das gerade halten kann, weil mich das gerade auch noch mal ganz persönlich anrührt, deine Reaktion. Aber das kriege ich schon hin, das schaffe ich schon.
Okay, gut, weil. Letztens sind eine Freundin und ich im Taxi gefahren, und wir hatten dort einen Sikh als Taxifahrer. Also Sikh sind ja die mit den Turbanen, ist ja eine indische, oder es wird dem Indischen zugerechnet, ist halt eine Glaubensrichtung. Kann man sich auf Wikipedia mal zu belesen, wenn man da Lust zu hat, jedenfalls. Hatte dann die Freundin von Träumen erzählt, und dann hat eben der Fahrer gefragt, ob er was sagen darf, und hat dann gemeint, ne, ob sie denn wisse, woher die Träume kommen. Und irgendwie kamen wir dann auch auf die Betrachtung des Himmels, und er meinte dann, dass wir ja immer nach irgendeinem Himmel streben, aber wenn wir eigentlich wüssten, also so wie du es jetzt gesagt hast, ne, wenn wir jetzt alle dieses göttliche Bewusstsein hätten, was uns innewohnt, dann würden wir erkennen, dass wir uns schon längst im Himmel befinden. Und das fand ich einfach nochmal eine spannende Betrachtung. Und wie gesagt, es gibt ja auch andere Filme, die ja das aufgreifen, dass wir eigentlich ja mit allem Wissen auf die Erde kommen und das dann quasi verlieren, um es dann wiederzufinden. Also daher hat mich auch deine humorvolle Aussage jetzt durchaus persönlich getroffen, ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall mit mir resoniert, weil ich glaube, dass wir eben mit sehr viel hier inkarnieren, dann Sachen vergessen, um sie dann wiederzuerkennen, um dann damit was auch immer zu tun. Also ich glaube, da sind wir alle in einem in
Ja.
zyklischen Prozess.
Ja, was mich so ein bisschen angerührt hatte eben war, dass ich so hören konnte, wie gut es dir gelingt, weiterhin offen zu sein, also offen inhaltliche Dinge von der Frau auch nicht nur zu hören, sondern an dich ranzulassen und das auch als gut zu bewerten. Und was mir in letzter Zeit immer wieder auffällt, dass ich merke, dass diese Fähigkeit verloren geht, wenn die eine Seite, egal wer das jetzt ist, in einer Interaktionssituation sehr schnell merkt, da ist jemand mit einem Weltbild unterwegs, was überhaupt nicht meinen Vorstellungen entspricht und dann gar nicht mehr in der Lage ist, auch auf vielleicht isolierte, gute Argumente zu hören und die an sich ranzulassen, sondern es wird alles sofort abgeschnitten, weil ja das Label ist, die ist komplett falsch unterwegs, in welchen Dingen auch immer.
Also finde ich insofern einen schönen Gedanken, weil ich mir hinterher auch gedacht habe, ich meine, damit tue ich jetzt der Frau ein bisschen Unrecht, aber es hat mich inspiriert zu dem Satz, niemand ist so wahnsinnig, dass ich von ihm nichts lernen könnte. Dann habe ich mir gedacht, so okay, Ich war jetzt ja noch nicht in psychiatrischen Einrichtungen, um dort mit Leuten in Kontakt zu gehen. Da hast du ja in deiner Historie Erfahrung zugesammelt,
Als
wo ich sage,
Mitarbeiter
vielleicht wären mir
allerdings,
die
musst du
Leute
dazu
dort.
sagen.
Ja, das. Das ist ja nicht immer ganz so leicht erkennbar, wenn man dort
Absolut.
ist, habe ich mir sagen lassen. Aber wo ich mir gesagt habe, im Sinne von, ne, vielleicht gäbe es dann auch nochmal Personen, wo ich diesen Satz revidieren würde, wo ich sage, okay, die sind mir dann vielleicht doch zu intensiv in ihrem Ausdruck und Sein. Aber ja, ich glaube, dass wir Menschen ja alle nur Annäherungsversuche an sowas wie Wirklichkeit oder Wahrheit haben. Und dementsprechend halt die Frage ist, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, halt einfach ein bisschen besser auf diesem, ja, Planeten zurechtzukommen.
Ja, okay, gut. Das war jetzt aber wieder sehr, sehr übergeordnet alles. Da kann ich ja nur ja sagen.
Du
Aber
hattest aber noch was Ernsthaftes, hattest du gesagt, oder war das jetzt schon der Punkt vorher?
ja, also diese Offenheit weiterhin beizubehalten. Und das Ernsthafte war für mich nochmal, das finde ich eine schöne Überlegung, in Anlehnung alter Fußballmetaphoriken von Sepp Herberger, also anschließend, das nächste Spiel ist immer das Schwerste und jedes Spiel beginnt immer wieder neu und das bezogen auf so Alltagssituationen. Das heißt, auch wenn irgendwas mal nicht gut abgelaufen ist für uns, wenn wir mit uns selbst hadern oder falsch bewerten, dass das, was du gesagt hast oder die Frau gesagt hat, jetzt in meiner Sprache, dass es immer wieder neu losgeht und ich kann mich immer wieder neu zeigen, verhalten, verbessern, entwickeln oder halt zurückentwickeln auch oder auf eine frühere Bewältigungsstufe zu gehen, aber dass das jederzeit möglich ist und das macht ja halt Hoffnung. Ja, und dann ist die Frage, wenn das aber Menschen eher, ich sag mal, nicht machen, also nicht in diese Haltung kommen, wie schaffen die es, das nicht so zu sehen und zu konstruieren? Aber das wäre vielleicht sogar noch mal ein ganz eigener Podcast. Oder wie kann man das verlieren, dass jede Situation immer wieder neu, alle Optionen wieder neu bietet? Und wie kann ich schaffen, dass ich das nicht so sehe? Also, dass alles dann auf Schienen im wahrsten Sinne des Wortes abläuft, wo ich nicht von runterkomme mehr.
Ja. Und auch keine Fernbedienung habe für die
Ja,
Weichen.
und auch kein anderer da ist, der vielleicht für mich eine Weichenstellung vornimmt, dass ich automatisch irgendwo hinfahre, wo ich dann.
Ja, ich würde auch sagen, das nehmen wir vielleicht mal, wenn es sich ergibt, an eine andere Stelle mit, weil ich hatte ja ein Wort in den Raum geworfen, wo ich dachte, oh, die kannst du super anknüpfen, weil du da, glaube ich, auch ein paar Sachen zu erzählen wolltest, zumindest zu dem Prozess auf dem Weg
Ach
dorthin.
so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke, Robert.
Ich weiß nicht, ob ich kann das Wort auch nochmal fallen lassen, dass du es aufgreifst, außer es wäre dann zu sehr mit der
Nein,
Brechstange.
nein, jetzt habe ich es verstanden. Also ich war, wie das so schön läuft, also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir nutzen vorm Podcast natürlich müssen wir alles halt einrichten und überprüfen, dass die Aufnahme funktioniert und dann machen wir so einen ganz kleinen Austausch vielleicht, weil wir sonst zwischen den Podcasts eigentlich so gut wie keinen Austausch haben oder eigentlich überhaupt keinen Austausch, sage ich mal. Und wir heben uns unsere Beziehung eigentlich immer nur für diesen Podcast auf, sodass alle daran unmittelbar teilhaben können und es auch sonst keine Zwischenabsprachen, Unterabsprachen, Nebenabsprachen gibt, sondern dass das möglichst authentisch sich alles im Augenblick entwickelt und ausbildet. Und ich hatte Robert kurz erzählt, dass ich am Mittwoch vor einer Woche eine, sagen wir mal, eine komplexe Herzoperation hatte. Und habe ihm kurz von den Phänomenen erzählt, die das alles in mir ausgelöst hat im Vorfeld und wie ich da hingefahren bin, mit welcher Haltung und wie ich danach dort rausgekommen bin, nach knapp 4 Stunden Vollnarkose und was sich dann im Nachhinein verändert hat in Perspektiven zu mir, auf das Leben überhaupt, also zu solchen allgemeinen Themen auch. Und da hatten wir so die Überlegung, ob ich darüber berichte. Und das ist mir jetzt völlig entfallen aufgrund dieser interessanten, für mich anregenden Fokussierung über die Erzählung, was nochmal schön ist, wie ich früher in Gespräche reingegangen bin, auch in Arbeitssitzungen, hatte ganz klar, also in einem Arbeitsteam beispielsweise, diese Themen will ich heute unbedingt klären und ansprechen. Und dann ist irgendwie der Prozess so gelaufen, dass ich hinterher rausgegangen bin und als ich wieder auf dem Flur war, habe ich gedacht, Scheiße. so komplett vergessen, diese wichtigen Themen für dich anzusprechen. Ja, jetzt habe ich aber einen Faden verloren.
Du warst jetzt bei der Vorbereitung auf deinen
Ach
Eingriff und
so.
dass du ja da jetzt wieder erinnert wurdest durch meinen offensichtlichen Begriff, den ich habe fallen lassen, dass du dran andocken kannst.
Ja, jetzt neigen ja Psychologen vielleicht insgesamt dazu, sich selbst auch gern zu diagnostizieren. Die diagnostizieren natürlich nicht nur andere. Also das können sie im Prinzip auch gut, deswegen machen sie das auch. Ich habe auch nirgends unter Kolleginnen und Kollegen in Institutionen und Einrichtungen das so oft erlebt, wie dass die sich gegenseitig etikettieren und diagnostizieren mit irgendwelchen psychischen Etiketten. Scheint denen scheinbar halt Sicherheit zu geben, wenn über die Diagnose klar ist, wer Patient ist und wer hier doch der Therapeut ist. Das musste ich gerade noch mal sagen, weil du sagtest, du warst nicht in psychiatrischen Einrichtungen. Und kann man die unterscheiden oder kann man sie nicht unterscheiden? Da ist mir eine frühe Untersuchung aus Amerika eingefallen, die würde ich gerne mal zum Besten geben, weil ich die hat mich damals sehr fasziniert. Und die andere aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich bin ja damals nach dem Studium gleich in die forensische Psychiatrie als Mitarbeiter gekommen und habe ich immer gefragt, warum das Pflegepersonal dort Kittel anhatte. Also so irgendwie so Art weiße. Ich glaube, sie waren weiß. Und besonders in den Aufnahmestationen oder wie das damals noch hieß, Wachsälen, da wo die Akutkrisen eher stattgefunden haben, also wo die Menschen hin, die Patienten hinverlegt wurden. Und natürlich haben wir vom therapeutischen, medizinischen Bereich manchmal unsere Späße gemacht, dass die da halt mit Kittel rumsaßen. Da war natürlich gesagt, ja, das ist so, wenn du da irgendwie auf Station kommst und du kennst das Pflegepersonal üblicherweise nicht, damit du weißt, wer Patient ist und wer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist. Und aber genau das hatte den ernsthaften Grund. Das heißt, wenn es zu einer Notsituation kam und der Alarm wurde ausgelöst und dann mussten irgendwie alle, sage ich mal, von anderen Stationen dahin laufen, dass du dann sofort wusstest, wer ist Patient und wer ist eher halt Unterstützer oder wen solltest du unterstützen. Das war zumindest, das fiel mir ein. Und ich weiß nicht mehr genau, den maßgeblichen verantwortlichen Forscher damals auf jeden Fall, steht das in irgendwelchen Büchern von Watzlawick. Der hat so alte Studien damals zusammengeschrieben. Und zwar ging es darum, dass Psychologiestudenten sich in verschiedenen amerikanischen Bundesstädten in Psychiatrien haben einweisen lassen und hatten die haben vorher abgesprochen, was sie an so Diagnosen an Symptomen schildern, um dann zu gucken, findet da eher eine einheitliche Diagnostizierung statt und eine Etikettierung und wie lange werden sie möglicherweise untergebracht oder erkennt das therapeutische Fachpersonal, dass das nur gespielt ist und dass die in Wirklichkeit gar nicht psychisch auffällig sind und krank sind. Und die Ergebnisse fand ich ziemlich faszinierend damals, dass die Spanne, also von sofort abgewiesen werden bis zu 2, 3 Monaten Unterbringungszeit, war eigentlich alles dabei. Interessanterweise haben die Patienten selbst relativ schnell festgestellt, also die haben sofort erkannt, halt so nach dem Motto, hier, du bist doch gar nicht irre, das spielst du nur. Während das Personal das eher meistens nicht erkannt hat. Aber die Insassen, wie man so sagt, also die Patienten haben ein sehr feines Gefühl dafür gehabt, ob jemand da seine Macke, seine psychische Auffälligkeit oder Störung nur spielt. Oder ob er sie sozusagen real hat. Das fand ich damals zumindest sehr beeindruckend und hat mich schon sehr früh auf den Weg gebracht. So eindeutig scheint das in unserem Feld nicht zu sein, ob man für psychisch gestört, krank, gesund hält und wo müsste ich hingehen, mit wem müsste ich Kontakt haben, wenn ich es wirklich wissen wollte. dann sollte ich mich vielleicht mit psychiatrischen Patienten in Verbindung setzen, aber nicht mit therapeutischem Fachpersonal.
Ich habe das nebenbei gerade noch mal aufgerufen. Ich hätte Rosenberg gesagt, aber
Richtig, das
Rosenberg ist
hatte ich
ja
auch im
nee, nee.
Rosenhain.
Rosen. Richtig,
Der
genau.
war's, genau.
Genau. Rosenhain, Rosenberg ist
Ja.
ja von der gewaltfreien Kommunikation. Das hatte ich jetzt durcheinander geworfen, aber Rosenhain ist es. Tatsächlich wird die Studie kritisiert, aber was ich hier witzig finde, ich zitiere mal kurz Wikipedia, quasi in Folgen seines Experiments. Diese Psychiatrie nahm im Zeitraum von 3 Monaten 193 Patienten auf. 19 davon wurden von einem Psychiater und einem weiteren Mitglied des Personals als mögliche Scheinpatienten identifiziert, aber Rosenhain hatte gar keine Scheinpatienten geschickt. Also auch das spiegelt ja nochmal diese Wahrgebung, diese Zuschreibung, diese Interpretation wieder. Also ne, in dem Moment, wo ich weiß, oder kommt jetzt Testpersonal, in Anführungszeichen, oder es kommt Testpatienten, dann finde ich die auch. Und ich finde sie selbst dann, wenn gar keine da sind. Also das ist ja halt durchaus amüsant, wie viel die Beobachtung tatsächlich dann ja auch Einfluss nimmt auf das, was dort passiert oder wie ja letztendlich auch unterschiedliche Sachen gedeutet werden oder was ja auch mir aufgefallen ist, auch im Alltag. Du hast zwei Leute, die machen denselben Witz und bei der einen Person wird gelacht und bei der anderen Person werden die Augen gerollt, obwohl es dieselbe Aussage ist. Also das geht ja auch in eine ähnliche Richtung im Sinne von, wie letztendlich die Beobachtungsperspektive ja auch einen Einfluss darauf hat, auf das, auf die Interpretation, beziehungsweise dass das Verhalten eben nicht isoliert im Raum steht.
Ja, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir haben schon circa 50 Minuten Aufnahmezeit. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch zwei Erfahrungen aus einem Arbeitseinsatz anspreche, was irgendwie auch, glaube ich, zu unseren Themen heute durchaus passen würde. Was meinst du? Soll ich da noch mal mit
Ja.
anfangen? Ich hatte vor kurzem hatte ich einen Workshop in Bayern und da waren unterschiedliche Menschen eingeladen, die aus die so Ministerialbeamte in Anführungsstrichen eher waren, aus unterschiedlichen Institutionen aus dem schönen Bundesland Bayern. Und dann, der Workshop ging über mehrere Tage und am dritten Tag hatte ich dann gesagt, wenn Sie irgendwelche Fragestellungen haben aus Ihrem Arbeitskontext, die Sie hier gern einbringen möchten, wo Sie vielleicht ein paar Ideen haben möchten, wie Sie da auch mit umgehen können oder einfach ein Problem schildern, können Sie das gern machen. Das wurde auch sehr dankbar angenommen und es meldeten sich zwei Personen und das fand ich ganz interessant. Das erste Problem war, da stellte jemand vor, ja, bei uns in der Arbeitsorganisation ist jetzt irgendwie im Zuge von Neueinstellung eine narzisstische Frau eingestellt worden. Und da haben wir jetzt diverse Probleme, weil andere, in Anführungsstrichen jüngere Mitarbeiter, sich um diese Frau irgendwie scharen oder die Frau, die eingesammelt hat und die sich immer isolieren jetzt alle zusammen. Die sitzen auch in eigenen Kaffeerunden und es kommt zu Störungen der Zusammenarbeit mit den anderen im System. Und ich habe da so eine Funktion, dass ich eher für eine Art Unterstützung im System insgesamt sorgen soll, sozusagen übergeordnet. Und alle waren sich einig, weil diese Frau eben auch immer allen erzählen muss, was sie gut kann und die weiß alles ganz gut. Und da haben wir eigentlich alle jetzt klar gesagt, die hat die Diagnose Narzissmus. Ich gebe es erstmal nur so wieder, wie mir das dargestellt wurde. Und als Problemlösung haben wir mal so eine Experten da eingeladen oder Expertin. Und da wurden dann alle eingeladen und die hat dann mal einen Vortrag gehalten zum Thema Narzissmus in Arbeitsorganisation. Und da habe ich gesagt, okay, irgendwie ein berührender Versuch durch halt Vermittlung von Sachinformationen eine Narzisstin in dem Falle autonom dazu einzuladen, mal zu überprüfen und festzustellen, dass es doch um sie geht.
Ach, die war Teil des.
Ja,
Ach so.
die wurde natürlich eingeladen und sollte das dann auch mithören und so. Naja, das fand ich spannend und interessant, wie das dann läuft. Und dann hatte ich das erstmal so freigegeben ins Gesamtplenum und dann entspannen sich so eine Diskussion, die sich gleich auf diese Diagnose, auf diese Frau stürzten und wie komplex das ist. Und ich hörte ganz viele Negativgeschichten, dass Narzissmus ja jetzt ganz schlimm sei und ganz weit verbreitet und das sei ja so ausgeweitet und überhaupt und also. Und dann halt jemand anders sagte, na, ich wäre aber vorsichtig, wenn da so Laien solche Diagnosen vornehmen und so weiter. Und irgendwie war das da sehr kontrovers zum Teil, aber wo ich so beim Zuhören gedacht habe, man konnte sich irgendwie schlecht, also die konnten sich eher schlecht daraus lösen, dass also daraus lösen, dass es auch nicht nur individuell an dieser Frau liegen kann, sondern dass man durchaus den Scheinwerfer auf andere Phänomene auch noch mal lenken kann. Und da würdest du jetzt sagen, ah, da kommst du jetzt mit deinem systemischen Ansatz. Und ich spreche es noch mal an, weil ja auch aktuell auch auf Portalen wie LinkedIn immer wieder so eine Diskussion aufgemacht wird. Ist es der Mensch, wo man intervenieren muss? Also ist der das Problem oder sind es die Strukturen, die Prozesse, die Abläufe innerhalb einer Organisation? Und wenn man das eine gut regelt, dann ist das mit den Menschen auch gut. Da muss man nicht diese ganzen Psychonummern da machen mit Beratung und Coaching hier und zipp und zapp. Und die anderen sagen, nee, an den Prozessen, ja, wichtig ist doch der Mensch muss doch im Vordergrund. Also da gibt es ja immer wieder diese Streitfragen und Auseinandersetzungen. Und naja, jetzt etwas in der Kürze habe ich dann da mal angeboten. Also ich habe das erstmal halt sehr gewürdigt, auf so doch indirekte Ideen zu kommen. Wir sprechen die Frau nicht selbst an mit den Themen, sondern wir laden jemanden ein, der über das Thema einfach ganz unverbindlich einen Vortrag hält. Und in der Hoffnung, dass die da irgendwas von versteht, dass sie das Problem ist und dann was ändert. Gut, habe ich gesagt, ja, was wäre denn, wenn diese Frau, angenommen, die hätte überhaupt diese Störung, aber extra ausgewählt worden wäre, um zu zeigen, was insgesamt in der Organisation nicht richtig läuft? Also, ja, so eine Art ja, Testballon mit ganz vielen Sensorien, der da reingeschickt wurde. Und ja, und so weiter. Also, ich hatte schon bei der sprachlichen Schilderung die Idee, da auch eher halt Jüngere jetzt nicht. Ach so, und da wurde drüber spekuliert, wie diese Frau, was die für manipulative Verführstrategien hat, da die Männer einzusammeln, da in ihr Zimmer und in Kaffeerunden und sich die dann von den anderen fernzuhalten, dass die nicht mit denen kooperieren. Da habe ich gedacht, mein Gott, die Frau, die muss man ja kennenlernen. Was hat die für eine Macht? Das muss ja gottähnlich sein, um in deinem Bild da zu bleiben. Im Zug, also eine völlige Überhöhung auch irgendwie erstmal. Ja, und mal ganz kurz den Fokus kriegen und also dass die, also ich habe dann schnell auch eine Diagnose gefällt, zumindest angeboten als weitere Perspektive. Nach meinem Gefühl, was sich hier abbildet, gibt es in der Organisation Probleme, ich sage mal zwischen alt und jung. Das kann alt-jung sein, das kann längere, die im System sind, neuere, die zugehörig geworden sind oder wie auch immer. Zumindest geht da irgendwas nicht gut zusammen. Und diese Frau scheint es zu spüren, dass sie zumindest nicht richtig sich anerkannt fühlt. Und scheint ja mit ihrer Sichtweise bei anderen, die auch noch nicht so lange im System sind, was Ähnliches auszulösen. Unterstellen wir mal den jungen Männern, dass sie nicht vom Glanz der Lorelei und von dem feinen Gesang so verführt worden sind wie Odysseus, der sich da festbinden lassen musste, sondern dass sie auch noch selbstständig in der Lage sind, irgendwie Entscheidungen zu fällen. Dann würde ich sagen, vielleicht haben die eine ähnliche Perspektive, dass das alte System vielleicht irgendwie so geschlossen wirkt, dass man da nicht richtig reinkommt oder in der Organisation irgendwas passiert, was zu Veränderungen führt, was unterschiedliche Phänomene auslöst. Und dann gab es die entscheidende Frage, ja, was hätten Sie denn gemacht? Also ich jetzt. Habe ich gesagt, also wenn ich Leiter wäre oder Chef dieser Einrichtung oder des Teams, das wäre ganz simpel gewesen, habe ich gesagt. Ich hätte alle eingeladen, ich hätte keinen Fachvortrag mir eingekauft über Narzissmus, ich hätte alle gefragt, Die anderen, was glaubt ihr, was gibt es für gute Gründe, dass die einen nicht mit uns mehr zusammenarbeiten wollen, dass die sich nicht gewürdigt fühlen? Und die anderen hätte ich ebenfalls gefragt und so weiter. Also ich hätte mir erklären lassen, was die für Gründe haben, nicht miteinander halt zusammenzuarbeiten. Ich will das einfach verstehen. Und das, diese aus meiner Sicht einfache Lösung, also auch in die Verantwortung eines Geschäftsführers oder sowas zu gehen oder einer Führungskraft, wie es heißt, war schon nicht mehr vorstellbar, dass man ja einfach danach die Leute zusammen fragen kann. Also auch in die Verantwortung zu bringen, das war so fern, dass es so ganz spannend ist, so meine Erfahrung, dass wenn erstmal so eine Problemgeschichte irgendwie aufgebaut ist und läuft, dass man dann selbst die einfachsten Lösungen nicht mehr wirklich sieht und erkennt. Also das gilt für mich jetzt umgekehrt auch privat. Stelle ich das auch immer wieder fest. Ja, das war die eine Geschichte. Ich weiß nicht, was das bei dir jetzt noch so auslöst, aber es fand ich interessant, was da für Konstruktionen angestellt worden sind, um vielleicht auch den Austausch oder auch, dass die Führungskraft nicht in sowas geht, aus welchen Gründen auch immer. Und die andere Geschichte war, dass da.
Ach so.
Ach so. Nee,
Weil du
sag erst
gefragt hast,
bitte.
was das in mir auslöst, dann.
Sorry, Robert.
Alles gut, ich mach's auch kurz, dass ich die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist: Angenommen, sie wäre narzisstisch, inwiefern ist das ein Problem? Also im Sinne von, macht die Frau ihren Job ja oder nein? Weil es ja in Organisationen, also da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen drauf, aber klassischerweise wird ja die Person dafür bezahlt, einen Job zu erledigen. Und ob sie dann eine persönliche narzisstische Störung, eine zwanghafte Störung, was auch immer für Störung hat, ob jemand quasi Stimmen hört oder nicht, ist ja, sage ich mal, in Anführungszeichen das Privatvergnügen der Person. Also inwiefern hat sie halt organisational schädliches Verhalten gezeigt? Und da kann man sich wiederum streiten im Sinne von, ne, ist dieses gemeinsame Kaffeetrinken mit Leuten in der Gruppe, ist das organisational schädlich oder nicht? Also ich finde es auch spannend, die Perspektive, die du ja gerade geschildert hast, da drauf, wo ich mir denke, okay, da kann ich mir nochmal so einen kleinen inneren KD in mir abspeichern, der einfach nochmal die Perspektiven mitbringt, die mir noch nicht zu eigen sind. Aber ich hätte erstmal diese Diagnose auch hinterfragt oder halt gefragt, angenommen, es wäre eine narzisstische Person oder eine Person mit narzisstischer Störung, wie auch immer, führt das zu irgendwelchen Problemen im Arbeitsalltag? Und wenn die Antwort darauf nein lautet, dann sage ich, dann gibt es ja anscheinend ein anderes Thema, was dann vielleicht zu einer ähnlichen Lösung geführt hat, wie du sie skizziert hättest. Aber ich meine, nur weil jemand wie auch immer unterwegs ist oder gelabelt wird, muss das ja kein Problem sein.
Absolut, sehe ich auch so. Trotzdem ist es so, dass, was mir da nochmal aufgefallen ist, was sehr weit verbreitet ist, jedenfalls ich habe das immer wieder teilweise so erleben können und das habe ich auch nochmal gesagt, dass die Diagnose in erster Linie eine Unterstützung und Hilfe für andere ist, nicht für die Person selbst. Das kann auch der Fall sein. Endlich weiß ich, was mit mir los ist. Aber im Grunde genommen beruhigt es die anderen, gerade in Arbeitskontexten, weil sie dann völlig frei sind, dass es irgendetwas mit ihnen zu tun hat. Sie müssen auch nicht bei sich gucken. Führungskräfte müssen nicht überlegen, bin ich zu harmonisch, zu konfliktvermeidend, habe ich die Hose voll, irgendwas hier anzusprechen, unter die Räder zu kommen im System und was weiß ich was alles, sodass es alle sich entspannt zurücklehnen können durchhören und sagen, leider ist uns jemand durchgerutscht mit einer narzisstischen
Ach so.
Persönlichkeitsstörung und mit uns hat es eher nichts zu tun. Also dieser Hang in Arbeitsorganisationen, vielleicht Schwierigkeiten aus dem System insgesamt oder von Einzelnen zu individualisieren. Und daraus können dann eben auch unangenehme Folgen halt resultieren, nicht nur für diese Frau, sondern auch, dass daraus im schlimmsten Fall Arbeitsgerichtsprozesse resultieren und was weiß ich was alles, was das für einen Aufwand da mit sich bringen kann. Ja.
Eine Ergänzung noch vor deiner zweiten Geschichte, dass ich die Führungskraft nicht so leicht vom Wickel lassen würde. Also, ne, wenn ich als Externer dazugeholt werden würde, würde ich sagen, okay, liebe Führungskraft, ne, das mag vielleicht dann eine narzisstische Person sein. Dein Job als Führungskraft ist es trotzdem, letztendlich sie im Zaum zu halten, weil dafür wirst du bezahlt. Also, es ist jetzt
Die verkürzte für uns
eine
wäre
sehr
jetzt klar.
Ja, das ist jetzt
Ich war.
die interne Kommunikation. In der Auseinandersetzung würde ich das ein bisschen verständnisvoller und bekömmlicher formulieren. Aber das ist ja gerade die Herausforderung von Führung, sich eben dann ja auch in Anführungszeichen schwierigen Charakteren oder zumindest schwierigen Verhaltensweisen auch zu
Ja,
stellen.
also inhaltlich stimme ich dir natürlich komplett zu. Trotzdem würde ich gern dazu sagen, was du jetzt halt nicht weißt, und ich kann das ja auch nur ableiten aufgrund der Schilderung. A, das hängt aber davon ab, ist diese Führungskraft für dich ein Auftraggeber? Also will die überhaupt was von dir? Und kann die überhaupt das zulassen? Weil vielleicht ist die ja auch so gefangen in dieser Geschichte, ach du Scheiße, Narzissmus haben wir im System, da kann ich gar nicht mit umgehen. Ja, halt wie jemand, dessen Sprache ich nicht spreche, da kann ich auch nichts machen. Irgendwie so, dass die gar nicht auf die Idee kommt, alle mal einzuladen und zu sagen, Leute, was habt ihr für Gründe, euch zurückzuziehen oder nicht mit denen zusammenzuarbeiten und so weiter und so weiter. Also ja, das ist ja gerade das Schwierige. Oder wenn Führungskräfte das nicht machen, manchmal sehen das ja andere im System schon und warten immer drauf, hoffentlich erkennt die Führungskraft das irgendwie auch. Aber was ist, wenn die es halt nicht erkennt und auch keine Notwendigkeit sieht, so eine externe Fachkraft wie dich da anzusprechen? Naja, gut. Die zweite Geschichte habe ich mir überlegt, die bringe ich heute nicht mehr. Es ist ausreichend Zeit vorbei. Aber auch eine hochgradig interessante Sache, also wo man nochmal viele Phänomene, was in so Arbeitssystemen passieren kann. Eventuell machen wir das vielleicht mal in einem anderen Podcast.
Dann bin ich gespannt, KD, wann die Geschichte kommt oder auch
Oder auch
nicht.
nicht.
Da lassen wir uns ja mal überraschen.
Ja, genau. Ja, ich kann zumindest sagen, vielleicht löst das ja auch ein bisschen Neugierde aus. Es wurde ein Fall vorgestellt, wo zwei Angestellte, wollte jetzt vermeiden, ob Männer oder Frauen, gleich den Fokus zu setzen, die zusammenarbeiten müssen und sich nur streiten, nicht mehr zusammenarbeiten und damit das gesamte Team lahmlegen, also die beiden Leitungskräfte, und die im Team darunter leiden, dass das da so schwierig ist. Und auf dieser einen Position von der Dame waren, ich glaube, mindestens 4 Versuche, jemand zu binden auf dieser Position. Die sind immer wieder abgehauen durch Krankheit, Aufgabe, wie auch immer. Und jetzt ist jemand da, der geblieben ist, und jetzt gibt es massive Konflikte. Also ich will sagen, spannendes Phänomen, was ich häufig erlebt habe, ist, dass es in Teams Rollen oder Aufgaben gab, wo sich manche nie wirklich halten konnten, also wo eine sehr hohe Fluktuation war. Und wenn man dann die individuelle Sichtweise hat, was die auch hatten, die eine war zu jung, die andere war zu alt, die andere war nicht kompetent genug, die andere Kraft hatte das. Auch nochmal zu gucken, wie kommt es, dass wir hier so eine Position haben, wo sich niemand halten kann. Also liegt es immer nur an den Leuten selbst. Und es ist gut, wenn man zu der Haltung kommt, dann muss man braucht man sich andere Fragen halt nicht stellen. Also das war zumindest sehr spannend, was dann alles dort noch rausgekommen ist. Ja, vielleicht beim nächsten Mal.
Ich wollte
Robert?
sagen, jetzt entlässt du uns mit der Neugier. Ich bin gespannt. Oder mit den Fragen oder den Antworten, die wir selber finden.
Ja, vielleicht löst es auch bei Zuhörern gar keine Neugierde aus, kann ja auch sein. Lass mich mit deinen scheiß Geschichten in Ruhe. Ich habe genug mit meinem Kram zu tun.
Auch eine Möglichkeit, aber da gibt es immer die Möglichkeit, oben rechts auf das Kreuzchen zu klicken.
Ja, das ist ja der Vorteil. Man kann jederzeit bewusst entscheiden, so wie du, Robert, höre ich noch weiter oder nicht. Ich wäre wieder gezwungen, mir alles bis zum bitteren Ende anzuhören.
Gut, dann können wir ja von Glück reden, dass du dir es nicht anhören musst, sondern quasi ja nur einsprichst. Ich fand es sehr kurzweilig heute tatsächlich. Ich war überrascht, wie gerade nach dem ersten Teil, wie viel Zeit dann schon vergangen war. Also vielen Dank dafür den, ja, kurzweiligen Austausch.
Ja. Ich sage dir vielen Dank, Robert. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht, und ich hoffe, dass das auch spürbar wird und sich entsprechend überträgt und Resonanzen bei unserer Zuhörerschaft auch auslöst. In diesem Sinn noch einen schönen Restsonntag.
Dir auch, KD, bis dahin.
Bis dann, ciao.
Tschüss.